SRF 1.
Halb eins, das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Wer einen Straftäter frühzeitig freilässt, soll haften, wenn dieser rückfällig wird. So will es eine neue Initiative. Richter sehen einen Grundpfeiler der Demokratie bedroht.
Das würde die Unabhängigkeit der Richter völlig beeinträchtigen,
sagt der ehemalige Bundesgerichtspräsident Giuseppe Nai. Die Bundesanwaltschaft wirft zwei Irakern vor, von Basel aus Al-Qaida unterstützt zu haben. Sie fordern hohe Strafen. Straßenverkehr ist die Lärmquelle Nummer 1. Jede fünfte Person in der Schweiz leidet darunter. Und hüben und drüben wird engagiert für oder gegen den Kauf des schwedischen Kampfjets Gripen geweibelt. Reaktionen auf das Lobbying von Schwedens Botschafter und im Tagesgespräch um 1 die Abstimmungskontroverse zwischen den Ständeräten Alex Kuprecht, SVP und Roberto Zanetti, SP. Im Studio sind Brigitte Kramer und Miriam Knecht mit den Nachrichten.
Sexual- und Gewaltstraftäter sollen vom Staat härter angegangen werden. Dieser Meinung ist Anita Chaban, die Urheberin der Verwahrungsinitiative. Sie hat darum zwei neue Volksinitiativen lanciert. Für beide laufen nun die Fristen für die Unterschriftensammlung. Eine Initiative will Mitglieder von Behörden persönlich haftbar machen, wenn ein Täter rückfällig wird, der frühzeitig entlassen wurde. Die zweite Initiative will, dass ein nationales Register eingerichtet wird mit rechtskräftig verurteilten Sexual- und Gewaltstraftätern. Die Bundesanwaltschaft hat ihre Strafanträge gestellt im Prozess um mutmaßliche Terroraktivitäten zweier Kurden vor dem Bundesstrafgericht. Die Bundesanwaltschaft fordert für den Hauptangeklagten eine Gefängnisstrafe von 4 Jahren und 9 Monaten. Der zweite Angeklagte soll eine teilbedingte Freiheitsstrafe von 3 Jahren erhalten. Den beiden Brüdern aus Irak wird vorgeworfen, Propagandamaterial der Al-Qaida im Internet verbreitet zu haben. In der Schweiz ist jede fünfte Person von Straßenlärm betroffen, der über dem Grenzwert liegt. Zu diesem Schluss kommt das Bundesamt für Umwelt BAFU in seiner jüngsten Studie. Der Straßenverkehr verursache von allen Verkehrsarten am meisten Lärm. Dieser mache krank, sorge für Stress und störe den Schlaf, so das BAFU. Die Schweizer Straßenverbände sind gegen den geplanten Straßenfonds. In der vorliegenden Form könnten sie den Fonds nicht unterstützen, teilten die Verbände mit, darunter ACS und TCS. Mit dem Nationalstraßen- und Agglomerationsfonds NAF will der Bundesrat künftig die Straßen finanzieren. Dazu soll der Steuerzuschlag für Mineralöl, also etwa Benzin, erhöht werden. Diese Einnahmen sollten ausschließlich dem Straßenverkehr zukommen, fordern die Straßenverbände. Damit auch den Zugverkehr quer zu finanzieren, kommt für sie nicht in Frage. Russland hat nach eigenen Angaben Truppen an der Grenze zur Ukraine in die Kasernen zurückbeordert. Das sagte Russlands Verteidigungsminister, wie die russische Nachrichtenagentur Interfax meldet. Über den Umfang des Truppenrückzugs machte Shoigu keine Angaben. Die NATO kann einen russischen Truppenabzug nicht bestätigen. Man habe die Erklärung Russlands zur Kenntnis genommen, teilte ein NATO-Sprecher mit. Allerdings habe man keine Hinweise auf einen tatsächlichen Abzug. Die südkoreanische Präsidentin Park Geun-hye hat sich wegen des Fährunglücks bei der Bevölkerung entschuldigt. Sie sei bedrückt, dass so viele Menschen ihr Leben verloren hätten und fühle mit den Betroffenen, sagte Park. Die Regierung habe anfangs ungenügend auf das Unglück reagiert. Die südkoreanische Regierung steht wegen ihres Krisenmanagements in der Kritik. Am Sonntag zog Ministerpräsident Chung Hong-won die Konsequenzen und gab seinen Rücktritt bekannt. Im Zentrum der syrischen Hauptstadt Damaskus sind bei einem Granatenangriff mindestens 12 Menschen getötet worden. Weitere 50 wurden verletzt, berichteten syrische Staatsmedien. Die Medienberichte machten die Gegner von Staatschef Bashar al-Assad für den Angriff verantwortlich. Bisher bekannte sich jedoch noch niemand dazu. In den letzten Wochen hatten die Regierungsgegner vermehrt Ziele in Damaskus angegriffen. Die nordkoreanische Armee hat an der Seegrenze zu Südkorea Schießübungen durchgeführt. Das bestätigte das südkoreanische Verteidigungsministerium. Das Manöver fand in der Nähe von zwei Inseln im Westen Südkoreas statt. Südkorea erklärte, seine Streitkräfte seien in Alarmbereitschaft. Bereits vor knapp einem Monat hatte Nordkorea ein solches Manöver durchgeführt. Damals wurden 500 Geschosse in Richtung südkoreanische Gewässer abgefeuert. Als Reaktion hatte Südkorea zurückgeschossen. In London sind am Morgen Zehntausende zu spät zur Arbeit erschienen. Denn die U-Bahn der Millionenstadt steht teilweise still. Die Angestellten streiken. Es kam zu langen Warteschlangen vor den U-Bahnhöfen. Die Züge fahren nur eingeschränkt. Die Bahngesellschaft spricht von 40-50% der normalen Züge. Rund 8000 Ersatzbusse sind im Einsatz. Mit dem Streik protestieren die Angestellten gegen den Abbau von fast 1000 Arbeitsplätzen. Das Wetter. Heute scheint vor allem in den Bergen und im Süden teilweise die Sonne. Oft ist es aber bewölkt. Später regnet es lokal auch. Die Temperaturen liegen im Norden um 14 Grad, im Süden bei 20 Grad. Morgen Mittwoch ist es wieder verbreitet, trüb und nass.
Uhr, gleich hier im Rendezvous. Die neue Initiative gegen rückfällige Straftäter. Auf den ersten Blick klingt sie plausibel, doch sie wirft grundsätzliche Fragen auf. Der Al-Qaida-Prozess vor dem Bundesstrafgericht. Die beschuldigten beiden Brüder hätten sich ihren Flüchtlingsstatus in der Schweiz erschlichen, sagt die Bundesstaatsanwältin. Dann, ein großer Teil der Bevölkerung leidet unter Straßenlärm. Daran seien auch die Stadtplaner schuld, so ein Städteforscher.
Weil wir uns gewohnt sind, alles mit dem Visuellen zu planen, zu beurteilen, zu messen. Und die Akustik hat eigentlich gar keinen Platz.
Und in unserer Serie zu den Europawahlen. Bis jetzt hat Maria Spiraki über die griechische Regierungspartei berichtet. Nun möchte sie für diese ins EU-Parlament. Wir stellen die Kandidatin vor. Bekannt wurde Anita Schaban vor 10 Jahren, als ihre Verwahrungsinitiative angenommen wurde. Jetzt kämpft die Ostschweizerin erneut mit einer Initiative für eine härtere Gangart gegenüber Straftätern. Im Visier hat sie die Behörden. Wenn diese einen Täter frühzeitig entlassen oder ihm Hafturlaub gewähren, sollen sie persönlich haften, wenn dieser rückfällig wird. Die neue Initiative ist höchst umstritten. Gaudenz Wacker.
Nicht therapierbare, gefährliche Gewalttäter für immer wegsperren, das verlangt die Verwahrungsinitiative. Nur jede schwere Gewalttat verhindern konnte auch sie nicht. Nach wie vor kommen Täter frei und werden rückfällig, in den letzten Jahren gleich mehrfach. Die Verwahrungsinitiative werde kaum umgesetzt, stellt Anita Schaban daher fest.
Die meisten Täter kommen in eine Therapie und ich konnte beobachten in den letzten 10 Jahren, dass einfach viel zu viel passiert ist, dass es zu viele Opfer gegeben hat durch Fehlentscheidungen.
10 Jahre nach Annahme der Verwahrungsinitiative schiebt Anita Schaban daher nun die Haftungsinitiative nach. Das Ziel: Werden Täter auf freiem Fuß rückfällig, sollen die zuständigen Personen bei den Behörden für Fehlentscheide, wie sie sagt, persönlich haften. Im Extremfall sollen sie ihr Amt oder ihren Job verlieren. Anita Schaban will so erreichen, dass
vorsichtiger gearbeitet wird, dass man nicht so schnell Hafturlaub ausspricht und dass man auch sehr vorsichtig ist bei den frühzeitigen Entlassungen.
Allerdings ist unklar, wer von der Haftungsinitiative betroffen wäre, wer also persönlich haften müsste. Im Initiativtext ist wörtlich die Rede von der zuständigen Behörde und von den Personen, die beispielsweise einen Hafturlaub oder eine frühzeitige Entlassung bewilligt haben. Aus Sicht des früheren Bundesgerichtspräsidenten Giuseppe Nai steht damit fest:
Unter zuständige Behörde ist der Richter zu verstehen.
Initiantin Anita Schaban selber entgegnet aber:
Die Haftungsinitiative betrifft nicht die Richter oder die Gutachter, sondern die Vollzugsbeamten, die zum Beispiel Hafturlaub oder Haftlockerungen bewilligen.
Also die Person bei den Behörden, die ihre Unterschrift etwa unter einen Urlaubsentscheid setzt. Nur, wie solle das funktionieren, kontert der frühere Bundesgerichtspräsident Giuseppe Nai. Wenn der Vollzugsbeamte haften müsse, dann ziele die Initiative auf Personal, das gar nicht die nötige Entscheidungsbefugnis habe. Auf wen also zielt die Haftungsinitiative? Die Frage ist daher heikel, weil sie Grundprinzipien des Rechtsstaats betrifft. Die automatische Haftung von Richtern ist aus Sicht von Giuseppe Nai unangemessen.
Das würde die Unabhängigkeit der Richter völlig beeinträchtigen.
Denn Richter, die bei jedem Entscheid um ihr Amt bangen müssen, seien nicht mehr frei in ihrem Urteil. Formell hat die Bundeskanzlei die Haftungsinitiative vorgeprüft. Nun startet die Unterschriftensammlung und die inhaltliche Diskussion über das Begehren. Die Haftungsinitiative wird die Gemüter wohl ähnlich erhitzen wie seinerzeit die Verwahrungsinitiative.
Der Aktenberg war gigantisch, die Ermittlungen langwierig. Jetzt will die Bundesanwaltschaft vor dem Bundesstrafgericht beweisen, dass zwei in Basel wohnhafte irakische Brüder von der Schweiz aus das Terrornetzwerk Al-Qaida unterstützt hatten. Heute Morgen plädierte die Bundesstaatsanwältin für hohe Strafen, der Verteidiger auf Freispruch. Aus Bellinzona, Alexander Grass.
21 Telefonanschlüsse wurden während 9 Monaten überwacht. 10.000 Datensätze in Kurdisch, Arabisch und Farsi waren zu übersetzen. Bis zu 21 Mitarbeitende der Bundeskriminalpolizei waren im Einsatz. 2 Terabyte Material haben sie gesichert, die 2 Milliarden Buchseiten füllen würden. So aufwendig waren die Ermittlungen gegen die Al-Qaida-Unterstützer in Basel. Staatsanwältin Maria Schnäbli hat hohe und höchste Strafen gefordert. Denn außerordentlich waren Inhalt und Menge der Hassbotschaften, die die Beschuldigten ins Internet gestellt haben. Da wurden Videos hochgeladen, Gefesselte werden erschossen, geköpft oder bei lebendigem Leib verbrannt. Das alles begleitet von islamistischen Jubelkommentaren. Vernichtend war das Urteil der Staatsanwältin zur Person des Hauptbeschuldigten. Den Flüchtlingsstatus in der Schweiz habe er mit Falschaussagen erwirkt. Nur weil er von der Sozialhilfe lebte, konnte er sich rund um die Uhr der Al-Qaida-Propaganda widmen. Man solle sie wie Ochsen arbeiten lassen, soll er über die Schweizer gesagt haben. Die sollen das Geld dem Sozialdienst geben und der soll es uns dann bringen. Der Verteidiger verlangte einen vollumfänglichen Freispruch. Es fehlten fassbare Beweise für die Planung von Gewaltdelikten. So gehe es bei der von den Beschuldigten unterstützten Gruppierung nicht um eine kriminelle Organisation im Sinn der Anklage. Das Verfahren stütze sich auf Telefon-, Internet- und Mailüberwachungen, die möglicherweise durch fremde Geheimdienste in der Schweiz durchgeführt worden seien. Weil diese Abhöraktionen nicht bewilligt gewesen seien, liegen keine verwertbaren Beweise vor, das Strafverfahren hätte nie eingeleitet werden dürfen. Schon bei der Verfahrenseröffnung ist der Verteidiger gestern mit einem ähnlichen formalen Vorstoß gescheitert. Das Bundesamt für Migration hat den beiden Beschuldigten den Flüchtlingsstatus entzogen. Rekurse gegen diese Entscheidung sind noch hängig. Eine offene und heikle Frage bleibt, ob eine allfällige Wegweisung aus der Schweiz überhaupt durchsetzbar wäre. Mit dem Verfahren in Bellinzona sind die Beschuldigten Einschläge bekannte Persönlichkeiten geworden. Nach einer Rückkehr in ihre Heimat im Nordirak könnte ihnen dort durchaus Verfolgung drohen.
Lastwagen oder Autos, die vorbeibrausen, ein Tram, das quietscht, ein Bus, der bremst. Jede 5. Person in der Schweiz ist zu viel Straßenlärm ausgesetzt. Tendenz zunehmend. Das zeigen die neuesten Zahlen des Bundesamts für Umwelt, BAFU. Doch Abhilfe zu schaffen ist gar nicht so einfach. Inlandredaktor Raphael von Matt.
So oder ähnlich klingt es am Wohnort von 1,6 Millionen Menschen in der Schweiz. Sie leiden unter Straßenlärm. Am schlimmsten ist die Situation in den Städten, wo jede 3. Person betroffen ist. Bei vielen Menschen verursacht dieser Lärm Schlafstörungen, er kann krank machen. Weil die Bevölkerung in der Schweiz wächst und der Verkehr zunimmt, dürfen in Zukunft noch mehr Personen unter Lärm leiden. Bisher hat man den Straßenlärm vor allem mit Lärmschutzwänden bekämpft. Doch es gäbe viele Orte, etwa in den Städten und Dörfern, wo keine Wände aufgestellt werden könnten. Deshalb setzt Urs Walker vom Bundesamt für Umwelt nun auf andere Massnahmen, um den Straßenlärm zu bekämpfen.
In der Zukunft sehen wir eher Massnahmen direkt bei den Quellen, wie das beispielsweise leise Straßenbeläge wären oder die leiseren Reifen.
Besonders große Hoffnungen setzt der Bund in spezielle leisere Straßenbeläge. Aber sie sind noch teurer als herkömmliche Beläge und werden deshalb nicht überall eingesetzt. Doch sie würden etwas bringen. Hätten alle Straßen leisere Beläge, nehme der Lärm um die Hälfte ab. Etwas bringen würden auch leisere Pneus, aber sie müssten auch gekauft werden. Und auch Tempo 30 statt 50 verringert den Lärm. Hier liegt das Problem darin, dass sich viele Autofahrer gegen tiefere Tempolimiten wehren. Den größten Erfolg verspreche aber nicht eine einzelne Methode, sagt Urs Walker vom Bundesamt für Umwelt.
Es geht nur mit allen Maßnahmen zusammen. Am meisten Erfolg verspricht im Moment der leise Straßenbelag, wenn man die Kinderkrankheiten, die das dort noch hat, ausmerzen kann.
Bei der letzten Datenerhebung im Jahr 2009 kam der Bund auf eine Zahl von 1,3 Millionen Menschen, die unter Straßenlärm leiden. Jetzt sind es sogar 1,6 Millionen. Wegen einer neuen Messmethode ließen sich die beiden Zahlen nicht vergleichen, heißt es beim Bundesamt für Umwelt. Deutlich wird auf jeden Fall, dass nicht weniger Menschen betroffen sind. Dennoch ist Urs Walker zuversichtlich, dass sich die Situation für die Lärmgeplagten bessern wird.
Der Bund hat sehr viel gemacht in der Vergangenheit. Es stehen sehr viele Lärmschutzwände, wenn Sie beispielsweise auf den Nationalstraßen sich bewegen. Wir müssen sicher weitere Anstrengungen unternehmen, aber ich denke, wir sind auf gutem Weg.
Doch pro Jahr gibt der Bund nur gerade 60 Millionen Franken für die Lärmbekämpfung aus. Das ist nicht gerade viel.
Raphael von Matz. Etwas gegen den Lärm tun könnte man auch bei der Stadtplanung. Davon ist der Urbanist Trondmark überzeugt. Der Stadtforscher kritisiert, das Thema Lärm werde bei der Planung vernachlässigt. Dabei gäbe es durchaus Möglichkeiten, akustische Unfälle zu verhindern. Karin Salm hat Trondmark auf dem Escherwiesplatz in Zürich getroffen.
Der Escherwiesplatz, das ist das Eingangstor zum Trendquartier Zürich-West. Oben auf der Hartbrücke braust der Verkehr, rundherum kreisen Autos und Lastwagen, Trams queren den Platz. Und mittendrin steht der Urbanist Trondmark.
Um uns herum sind alle Klänge und alle Geräusche in Bewegung. Wir zwei sind jetzt die einzigen festen Schallquellen.
Erstaunlich, dass man sich hier überhaupt unterhalten kann.
Wenn wir jetzt ein Gespräch führen, rechnet unser Gehör quasi immer die störenden Geräusche heraus. Wir können uns eigentlich sehr gut fokussieren auf ein Gespräch, aber das geht nur bis zu einem gewissen Grad.
Das Ohr ist ein sensibles Organ, aber auch ein soziales, sagt Trondmark.
Der Lärm ist insofern dann auch störend oder unangenehm, wenn wir die Mitmenschen nicht mehr hören. Dann existieren die wie nicht.
Das heißt, auf dem Escherwiesplatz dominiert eine einzige Klangquelle, der Verkehr. Da gibt's kein Klanggeflecht aus Stimmen, Schrittgeräuschen und Vögeln. Darum stört der Lärm. Warum der Lärm sich hier auf dem Escherwiesplatz so penetrant entwickelt, kann Trondmark erklären. Er zeigt auf die Hartbrücke, die über dem Platz wie eine flache Betondecke wirkt. Und er zeigt auf den frisch gestalteten Platz, wo die Gestalter auf eigentliche Trottoirkanten verzichtet haben. Es ist ein flacher, geteerter Platz.
Aus akustischer Sicht bewirkt das, dass eigentlich der Schall mehr oder weniger ungehindert sich ausbreiten kann.
Trondmark ist überzeugt, dass eine andere Platzgestaltung mit einer integrierten Bodenwelle mit klaren Trottoirkanten den Escherwiesplatz akustisch erträglicher machen würde. Der Urbanist spaziert weiter vom Escherwiesplatz Richtung Schiffbau. Hier herrscht Fahrverbot und trotzdem ist es ungemütlich laut.
Diese Balkonuntersichten, die Dachtraufen, das reflektiert die Fahrzeuggeräusche von der Hartbrücke hier auf diesem Platz. Und deshalb haben wir hier wieder das Gefühl, man befindet sich eigentlich in der gleichen Atmosphäre.
Die Städte sind voller akustischer Zu- und Unglücksfälle, wie Trondmark sie nennt.
Weil wir eigentlich uns gewohnt sind, alles mit dem Visuellen zu planen, zu beurteilen, zu messen. Und die Akustik hat eigentlich gar keinen Platz.
Darum wünscht sich der Urbanist Trondmark, dass jetzt, da die Städte dichter werden, auch die Akustik in der Stadtplanung und Freiraumgestaltung ein Thema wird.
Sie hören Rendezvous auf Radio SRF. In 11 Minuten ist es 1. Maria Spiraki ist eine der bekanntesten Politjournalistinnen Griechenlands. Doch jetzt gibt die 48-Jährige ihre journalistische Karriere auf und will aktiv in die Politik einsteigen. Als Vertreterin der konservativen Regierungspartei kandidiert sie für das Europaparlament. Was hat sie dazu bewegt und wie will sie Griechenland in Europa Gehör verschaffen? Für unsere Serie zu den Europawahlen hat Rodotea Seralidou Maria Spiraki getroffen.
Ein Meeting im Büro der Journalistin Maria Spiraki. Ihre Mitarbeiter informieren die Europawahlkandidatin über die nächsten Termine ihres Wahlkampfes. Vor allem TV-Auftritte und Treffen mit Personen aus Politik und Wirtschaft. Hochkonzentriert hört ihnen die 48-Jährige zu und tippt die anfallenden Termine in ihr Smartphone ein. Maria Spiraki ist eine der bekanntesten Politikjournalistinnen Griechenlands. Ihr Schwerpunkt die Berichterstattung über die Nea Dimokratia, die konservative Regierungspartei unter Premier Andonis Samaras. Und dieser forderte sie auch auf, für ihn ins Rennen zu steigen. Ich weiß, nach dieser Entscheidung gibt es kein Zurück mehr für mich. Ich habe nun politisch Stellung bezogen, deshalb kann ich nie wieder an meinen alten Arbeitsplatz zurück. Aber ich glaube fest daran, dass Griechenland Teil der Europäischen Union sein muss. Dafür will ich kämpfen. Und ich bin davon überzeugt, dass die Nea Dimokratia eine klare Linie hat, was die Bewältigung der Krise angeht. Schließlich habe die griechische Regierung erste wirtschaftliche Erfolge vorzuweisen, sagt Maria Spiraki. Zum Beispiel hat sie, lässt man die Schulden außen vor, im Jahr 2013 weniger Geld ausgegeben, als sie eingenommen hat. Und sie hat es geschafft, dass Griechenland erfolgreich zurück an den Kapitalmarkt gekehrt ist. Trotzdem sei nicht alles rosig, gibt sie zu. Die Lage vieler Menschen sei immer noch prekär. Die Arbeitslosigkeit liegt inzwischen bei über 27%. Eine Realität, auf der die linke Oppositionspartei Syriza ihren Wahlkampf aufbaut. Das Motto von Syriza: Am 25. Mai wählen wir, dass die gehen. Maria Spiraki schüttelt den Kopf. Ich will aber nicht, dass die gehen. Ich will, dass die Regierung Samaras ihre Arbeit zu Ende macht, dass wir es aus dem Tunnel schaffen. Und ich möchte meinen zwei Kindern später sagen können, auf welche Seite ich mich geschlagen habe. Im EU-Parlament gehört die Nea Dimokratia, wie auch die deutsche CDU, zur Europäischen Volkspartei, dem konservativ-bürgerlichen Parteienbündnis. Mit 265 Abgeordneten im Moment der stärksten Fraktion im Europaparlament. Spiraki sieht darin eine große Chance. Ein EU-Abgeordneter aus München hat vielleicht andere Interessen als ich. Ich möchte mich zum Beispiel für einen Förderfonds für die Unterstützung kleiner und mittelständischer griechischer Unternehmen einsetzen. Wir können aber unsere Kräfte vereinen. Er kann mich unterstützen und ich ihn. Das ist das Gute an den großen Parteien. Wir können zusammenarbeiten, um etwas zu erreichen. Doch nicht alle Themen bieten sich für eine Zusammenarbeit an. Spätestens bei der Verabschiedung des Haushaltes der Europäischen Union klaffen die Interessen zwischen den starken Ländern Zentral- und Nordeuropas und dem ärmeren europäischen Süden auseinander. Und das ist Spiraki durchaus bewusst. Bei einem ist sie sich aber sicher. Ein drittes Hilfspaket für Griechenland wird es nicht geben. Wir wollen kein neues Hilfspaket. Und 2016, wenn das Rettungsprogramm zu Ende geht, werden wir in der Lage sein, uns selbst zu finanzieren. Unter der Voraussetzung, dass auch unsere Geldgeber ihr Versprechen einhalten und uns mit finanziellen Erleichterungen entgegenkommen. Zum Beispiel, indem die Zahlungsfristen verlängert oder die Zinssätze gesenkt werden. Oder uns zusätzliche Mittel aus den EU-Strukturfonds zur Verfügung gestellt werden. Dies zu erreichen sei nun das nächste Ziel der Regierung Samaras und für Maria Spiraki ein zusätzlicher Grund, warum sie sich in der kommenden Europawahl auf die Seite der Nea Dimokratia schlägt.
Aus Athen, Rodotea Seralidou. Morgen dann führt uns die Rendezvous-Serie nach Frankreich. Unser Korrespondent hat die Abgeordnete Sylvie Goulard getroffen. Sie fordert mehr Macht für das EU-Parlament. Sämtliche Kandidaten- und Kandidatinnenporträts sowie Fakten und Analysen zur Europawahl finden Sie zudem in einem Online-Dossier unter srf.ch/news unter dem Stichwort Europawahlen. Der Kauf des Kampfflugzeugs Gripen ist nicht erst seit dem Referendum der Linken umstritten. Auch bei bürgerlichen Politikern hatte das Geschäft zunächst einen schweren Stand. Deswegen versuchte der schwedische Botschafter, wie es seinem Pflichtenheft entspricht, Zweifler aus FDP und SVP vom Kauf der 22 Jets aus seiner Heimat zu überzeugen. Wie er das machte, zeigen nun in Schweden publik gewordene Notizen des Botschafters. Elisabeth Pestalozzi hat mit Parlamentariern in der Schweiz über dieses Lobbying gesprochen.
Es war im letzten Sommer, als der Kampfjet Gripen im Parlament zu scheitern drohte. Der Ständerat hat im Frühling zwar Ja gesagt, aber die Finanzierung knapp abgelehnt. Die FDP war kritisch. Zu viele offene Fragen, vor allem zur Finanzierung, schienen ihr nicht geklärt. Und auch von der SVP kamen Fragen, namentlich vom Schaffhauser Nationalrat Thomas Hurter, damals Präsident der Sicherheitspolitischen Kommission. Grund genug also für den schwedischen Botschafter, sich mehrmals mit Verteidigungsminister Ueli Maurer auszutauschen und die zweifelnden Stimmen aus dem Parlament zu verschiedenen Treffen einzuladen. Das schwedische Radio hat seine Aufzeichnungen dazu jetzt veröffentlicht. An einem Dienstag im August habe er FDP-Präsident Philipp Müller, die Sicherheitsexpertin der Partei Corinna Eichenberger und den Generalsekretären getroffen. Kurz darauf, an einem fast zweistündigen Gespräch, SVP-Nationalrat Thomas Hurter, heißt es in den Dokumenten des schwedischen Botschafters. Mit beiden Parteien sei er alle Argumente durchgegangen, wie sie doch noch zu einem Ja kommen könnten, ohne das Gesicht zu verlieren. FDP-Parteipräsident Philipp Müller bestätigte noch heute, für ihn sei das Treffen mit Botschafter Thöresson entscheidend gewesen.
Er hat uns damals überzeugt. Wir konnten Einblick nehmen in Unterlagen, in Fakten. Und es war plausibel für uns, dass diese zwei Punkte, die für die FDP entscheidend waren, dass wir eben Nein sagen, wenn das Rücktrittsrecht und die Konventionalstrafe nicht vorhanden sind. Und damals hatte uns der schwedische Botschafter belegen können, dass es diese zwei Punkte, die für die FDP absolut entscheidend waren, dass es die gibt.
Und auch für Müllers Parteikollegin Corinna Eichenberger war das Treffen äußerst hilfreich.
Wir konnten sehr detaillierte Fragen zu diesen rechtlichen Vertragsklauseln stellen. Da haben wir die Antworten erhalten, die dann dazu beigetragen haben, dass wir sagten, wir stimmen dem Kauf zu.
Ganz anders wahrgenommen hat das Treffen mit dem schwedischen Botschafter SVP-Nationalrat Thomas Hurter. Für seinen Meinungsbildungsprozess habe dies keine Rolle gespielt.
Also es hat überhaupt nichts mit diesem Botschafter zu tun.
Dass man nun zwischen den Zeilen des Botschafters herauslesen könne, dass er schließlich seinetwegen Ja gesagt habe, ärgert den SVP-Sicherheitspolitiker so sehr, dass er sagt:
Also das ist eine absolute Frechheit und deshalb bin ich der Meinung, dass auch der Botschafter aufgrund dieser Aussagen eigentlich seine Konsequenzen ziehen müsste, egal ob das vor oder nach der Abstimmung ist.
Auf der schwedischen Botschaft reagiert man heute nicht auf die Publikation der vertraulichen Dokumente in Schweden und auch nicht auf die Reaktionen in der Schweiz. Auch das Verteidigungsdepartement von Ueli Maurer wollte nicht Stellung nehmen, obwohl auch über Bundesrat Maurer Pikantes darin steht. So heißt es an einer Stelle im Bericht, das größte Risiko vor der entscheidenden Kommissionssitzung sei, dass die Sonntagszeitungen eine neue Enthüllung präsentieren oder dass Ueli Maurer wieder einmal in der Sitzung etwas Beleidigendes sage. Nichtsdestotrotz dürften die nun veröffentlichten Dokumente noch zu reden geben.
Der Bericht von Elisabeth Pestalozzi. Es ist in 2 Minuten in einer Minute eins. Ja, was für den Kauf des Gripen spricht, was dagegen, das diskutieren wir gleich ausführlicher. Die Abstimmungskontroverse mit den Ständeräten Alex Kuprecht von der SVP pro Gripen und Roberto Zanetti von der SP contra Gripen. Nach den Schlagzeilen Miriam Knecht.
Wenn entlassene Sexualstraftäter rückfällig werden, sollen Mitglieder von Behörden dafür haften. Das fordert eine neue Initiative von Anita Schaban, der Urheberin der Verwahrungsinitiative. Die Frist für die Unterschriftensammlung läuft. 4 Jahre und 9 Monate Haft, das fordert die Bundesanwaltschaft für den hauptangeklagten Kurden vor Bundesstrafgericht. Der Mann soll zusammen mit seinem Bruder Terrorpropaganda der Al-Qaida im Internet verbreitet haben.
In der Schweiz leidet jede fünfte Person unter zu lautem Straßenlärm. Zu diesem Schluss kommt das Bundesamt für Umwelt, BAFU. Der Lärm mache krank. Deshalb müssten Straßenbeläge und Reifen leiser werden und die Geschwindigkeiten begrenzt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.